Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und es stellt sich die Frage, wo möchtest du hin mit diesem Jahr 2017? Wo möchtest du hin? Welches Ziel hast du dir gesetzt? Ohne klare Zielvorstellung, ohne Vision, treibst du so dahin und kommst zu Orten, zu Menschen, zu Ergebnissen, die du niemals geplant hast, im guten Fall, im schlechten Fall, die du lieber vermieden hättest. Apostel Paulus erklärt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Versen 24 bis 26, wie Christen eigentlich ihr Leben anpacken sollen. Ich lese es euch vor in der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Siegespreis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ist ja klar, wenn ich anfange, hier hinzuschauen und da hinzuschauen, wenn ich meinen Fokus nicht klar aufs Ziel habe, dann werde ich diesen Siegespreis nicht bekommen. Wer jemals gelaufen ist, egal ob 100 Meter, ob 800, ob 5 Kilometer, wenn man anfängt, beim nächsten Kiosk stehen zu bleiben und die Überschriften der Bildzeitung zu lesen, da kommst du nicht an. Da versandest du unterwegs. Wir sind genauso wie Läufer auf ein klares Ziel orientiert hin unterwegs. Und dieses Ziel ist Gottes neue Welt, sein Reich. Und jeden Tag wollen wir seinem Reich näher kommen, einen Schritt darauf zumachen, uns immer näher dorthin bewegen, seine Liebe, seine Art, sein Wesen sollen uns verändern und verwandeln hinein in das Bild von Jesus Christus. Wir laufen auf das Reich Gottes hin und jeder Tag bringt uns dem näher und bringt uns näher daran, dass wir Jesus ähnlicher werden. Amen? Und meine Frage ist, willst du das? Bist du bei diesem Lauf mit dabei? Amen? Die Hälfte. Schön, super. Wir brauchen eine glasklare Orientierung auf Jesus Christus hin, denn jeden einzelnen Tag gibt es neue Herausforderungen, Verlockungen, Interessantes zu entdecken, Versuchungen, Lasten. Jeder einzelne Tag steckt voller Herausforderungen. Und wenn wir nicht einen klaren Fokus haben auf Jesus, sind wir ganz leicht dabei, stehen zu bleiben, langsam zu werden, auf Abwege zu geraten, uns abhalten zu lassen. Ohne den festen Willen, ich will das Ziel erreichen, ich bin unterwegs zu Jesus hin, kommen wir leicht vom Weg ab. Und je größer die Herausforderungen oder die Verlockungen oder die Not ist, umso wichtiger ist der Fokus aufs Ziel. Diese Zielfokussierung auf den himmlischen Siegespreis, das ist nichts Äußerliches. Es geht dabei um dein Herz. Es geht darum, wie es in dir drin aussieht. Näher zu Gott beginnt immer innen, in dir. Geistliches Leben wächst von innen nach außen. Von innen nach außen. Aus der intimen Begegnung, Berührung, dem Gespräch mit Jesus. Daraus wächst und fließt dann die Veränderung, die sich im Lauf der Zeit auch außen zeigt, sichtbar wird. Man kann das vergleichen wie so mit einem Wurzelstock unter der Erde. Der hat schon lange getrieben, da ist schon lange Kraft gesammelt worden, das ist alles noch unter der Erde und nicht sichtbar. Und wenn dann der Schössling durchstößt durch die Erdkrume und sichtbar wird, ja, dann wird es äußerlich. Aber da ist schon viel passiert vorher. Von innen nach außen. In Klammern gesagt, das funktioniert mit bösem Verhalten, mit Sünde meistens ganz genauso. Ich habe es gesehen, ich habe es gedacht, es hat in mir Wurzeln geschlagen, ich habe es sich ausbreiten lassen, sich festsetzen lassen und dann kommt es zur Tat. Es wächst von innen nach außen. Streck dich danach aus, dass das Jahr 2017 ein Jahr der Erneuerung und Verwandlung wird für dich. Dass du mächtige Schritte machst auf Jesus hin. Ist ja verrückt. Meistens ist es so, wenn wir frische Christen sind, machen wir mächtige Schritte auf Jesus hin. Amen. Und manchmal ist es so, wenn wir schon länger mit Jesus gehen, fangen wir an, diese Trippelschritte zu machen. Ich bin ja schon so weit gekommen, ich kann jetzt langsam gehen. Und manche, die werden richtig gute Pantomimen. Das sieht nach Mordsbewegung aus, aber wenn du ehrlich hinguckst, die treten auf der Stelle. Die sind geistlich noch genau da, wo sie vor 5 Jahren auch waren. Das ist nicht das, was Gott für uns geplant hat. Das griechische Wort, was häufiger in der Bibel vorkommt, wenn da steht Veränderung, Verwandlung, das steht im Griechischen Metamorphose. Paulus beschreibt es in herrlicher Klarheit, wie sich diese Verwandlung vollzieht. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich lese es euch vor. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Du wirst verwandelt, umgestaltet, Jesus immer ähnlicher, wie? Indem du Jesus anschaust. Indem du Zeit mit ihm verbringst, nah bist vor seinem Angesicht. Indem du betest und hörst, dich seiner Liebe aussetzt und ihn anbetest. Sein Wort meditierst. Du wirst ihm immer ähnlicher. Du bekommst mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Oh, das will ich. Das will ich. Ihm ähnlicher sein, Anteil an seiner Herrlichkeit gewinnen. Und diese Verwandlung, diese Metamorphose ist das Werk des Herrn selbst. Sie ist das Werk seines Geistes. Amen. Sie ist nicht deine Leistung. Du kannst es nicht tun und du musst es nicht tun. Der Heilige Geist tut es an dir und in dir. Das Einzige, was du kannst, ist ihn hindern. Lass ihn sein Werk an dir tun. Setz dich Jesus aus. Erste gute Entscheidung für dieses Jahr. Ich setze mich konsequent Jesus aus. Amen. Amen. Tag für Tag für Tag. Manche von uns sind ja schon älter. Ihr Älteren, geht mit gutem Beispiel voran. Und ihr Jüngeren, überholt sie links oder rechts. Das ist nämlich ein Wettlauf. Sagen, hey, ich will der Erste sein. Ich will am meisten Herrlichkeit. Das ist ein guter Wettlauf. Sagen, ja, und sich gegenseitig anzufeuern. Komm, da geht noch was. Noch einen Schritt mehr. Und unsere Ältesten hier in der Gemeinde wollen der Sache also mit gutem Beispiel vorangehen. Ihr seht die Karin. Muss ich keinen Bart wachsen lassen jetzt? Aber es macht ganz deutlich diese Verwandlung hinein in das Bild von Jesus. Das, was wir sehen hier, ist rein äußerlich. Darum geht es natürlich nicht. Es geht um die Verwandlung unseres Herzens. Wir spielen das Ganze nochmal langsamer ab und halten dann so etwa in der Mitte an. Na, irgendwie tut's nicht so gut. Probieren es gleich nochmal. Gerhard hat es wunderbar vorbereitet. Zu Hause hat es auch wunderbar geklappt, dass das ganz langsam geht. Wir werden es gleich sehen. Verwandlung ist ein Wachstumsprozess. Das geht nämlich nicht genauso, eben noch so, dann ganz anders, sondern Stück für Stück verändert sich das. Ich bin noch der Alte, werde langsam umgeformt in einen Neuen. Man erkennt noch meine Züge und doch werde ich schon... Ah, ja, genau. So ist mal gut, so mal anhalten. Ihr seht, man erkennt das Alte, man erkennt schon das Neue. Es verwandelt sich langsam. Und jetzt stell dir das nicht nur im Gesicht vor, sondern jetzt stell dir das innerlich vor. Härte, Egoismus, Angst, Menschenfurcht. All das wird auch langsam verwandelt in Gottes Liebe und Güte, Erbarmen und Freude, Frieden und Heiligkeit nehmen zu. Jetzt noch ein bisschen weiterschieben. Ja? Super. Das nimmt zu. Das nimmt zu. Nicht schlagartig, sondern es ist ein Prozess. Metamorphose meint einen Verwandlungsprozess, ein inneres Umgestaltetwerden. Im Tierreich ist das eine sehr spannende Sache. Ich habe das extra nochmal nachgelesen. So eine Schmetterlingsraupe ist ja ein hässliches Teil. Frisst sich durch alles durch. Bisschen pelzig auch noch. Und wenn die sich dann verpuppt, verborgen in einem Kokon, wo sie sich eingesponnen hat, wird in der Verborgenheit aus der Raupe ein Schmetterling. Das Tier, das vorher nur mühsam kriechen konnte, kann hinterher fliegen. Und das ist ein irrer Vorgang, weil in dieser Verpuppungszeit wird fast jedes Körperteil der Raupe umgebaut. Fast nichts mehr ist so, wie es vorher war. Alles wird neu angeordnet und doch ist es das gleiche Tier. Das ist ein aufwendiger Prozess, der braucht Zeit und er hat ein klares Ziel. Die Raupe will ein Schmetterling werden und fliegen können. Genauso ist es bei uns auch. Vielleicht können wir den Philipp nochmal sehen. Das ist auch so nett. Der Verwandlungsprozess. Also der innere Vorgang hier dargestellt im Äußeren. Ich hoffe, es hilft euch etwas, euch daran zu erinnern. Das Bild. Halt. Nochmal ein bisschen zurück. Kannst du es mal, geh doch mal mit dem Cursor auf das Ding, du kannst das langsam weiterschieben, dass man es ganz langsam sehen kann. Zumindest zu Hause ging es. Geht nicht, okay, dann nicht. Ihr seht, wie es passiert. Stell dir vor, Jesus möchte dich so verändern. In deinem Innern. Verwandeln in ihn hinein. Jeden Tag. Stück für Stück für Stück. Amen. Oh, was wird da Gutes bei rauskommen? Mensch, wir werden Anteil gewinnen und mehr an seiner Herrlichkeit. Das wird sich in uns spiegeln. Und das Tolle ist, hier ist es ja so, dass das Gesicht ganz verändert wird. Gott macht es noch anders, so können wir es gar nicht nachmachen. Unsere Persönlichkeit bleibt erhalten. Und trotzdem werden wir gereinigt und ähnlich wie Jesus ist. Das scheint durch uns durch. Jeder sieht trotzdem anders aus. Wir werden nicht alle uniformiert. Jeder bleibt, wie er ist. Gott hat dich wunderbar individuell geschaffen und trotzdem wirst du verwandelt hinein in das Bild von Jesus. Ich jage dem himmlischen Siegespreis nach. Du auch? Erstes Ziel war, das Angesicht von Jesus sehen. Das zweite ist, den klaren Fokus, dem himmlischen Siegespreis nachjagen. Tag für Tag für Tag. Hey, und es ist gut, wenn ihr anfangt, euch gegenseitig zu ermutigen und zu fragen. Wenn ihr euch seht in der Woche oder anruft oder E-Mail schreibt, hey, bist du unterwegs, dem himmlischen Siegespreis nachzujagen? Heute schon einen Schritt auf die Herrlichkeit zugemacht? Klar, Mann. Was glaubst du? Das waren wir. Jetzt kommen wir zur Gemeinde. 2017. Ich brauche zwei Leute, die mit diesen Bausteinen hier vorne einen Turm bauen. Wir bauen zwei Türme, einen hier, einen da. Die werden immer so versetzt aufeinander gestapelt. Ich habe vermutet, manche von euch sind Fachleute in sowas. Wer kann sowas tun und bei der Predigt doch noch zuhören? Das sind die richtigen, wahrscheinlich eher jüngere Leute. Willst du auch? Ja, zwei Türme, einer hier, einer da. Ich stelle die Kiste euch in die Mitte. Oh. Genau, einer hier drüben, einer dort drüben. Ja? Der Turm soll nachher so sein, dass die Leute ihn sehen können. Ja? Also baut gut. Ja, so wird er vielleicht nicht hoch genug. Du musst schon so hochkant bauen.
So?
Nee.
So, so.
Das geht viel schneller. Raphael, du musst auch so hochkant bauen, sonst wird es nicht gehen. Guck mal, so hochkant. Also was für jeden einzelnen Christen gilt, das gilt auch für die Gemeinschaft der Christen insgesamt. Für die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, die Gemeinde. Wir als Hosanna-Gemeinde wollen uns auf Jesus und auf das Reich Gottes zubewegen. Das Reich Gottes, sein Wille, soll sich bei uns durchsetzen. Wir beten das in jedem Gottesdienst, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so in der Hosanna-Gemeinde. Und zu Hause und hier. Wir wollen Anteil bekommen als Gemeinde an seiner Herrlichkeit. Amen. Wie geschieht das, dass wir als Gemeinde Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit? Was muss passieren? Passiert das, indem ihr mehr Geld spendet? Wir größere Räume haben? Mehr Mitglieder? Unser Lobpreis noch professioneller wird? Der Prediger 25 Stunden in jede Predigtvorbereitung investiert? Nein. Obwohl das alles gute Sachen sind, sind es doch äußerliche Dinge. Wir haben eben schon gelernt, geistliches Leben wächst von innen nach außen. Heiligkeit wächst von innen nach außen. Vollmacht wächst von innen nach außen. Salbung, Liebe wachsen von innen nach außen. Das wächst von innen nach außen. Ich weiß nicht, wer sich von euch näher mit dem Kommunismus beschäftigt hat. Ist ja heute nicht mehr ganz so en vogue. Manche haben das wahrscheinlich noch getan, weil sie schon ein bisschen älter sind, weil sie aus der ehemaligen DDR kommen, weil es im Schulunterricht vorkam. Einer der Grundbegriffe der kommunistischen Lehre bei Karl Marx, Grundsachen sind, dass er immer spricht von Basis und Überbau. Basis, das ist das Kapital, das sind die Produktivkräfte, also die Arbeiter, die Menschen, die etwas tun, das ist die Basis. Und die Mittel, mit der das produziert wird. Und dann gibt es den Überbau. Das ist die Anhäufung von Kapital und daraus folgende Herrschaftsform. Also immer zwei Teile. So denkt er sich eigentlich die ganze Welt. Basis und Überbau, vereinfacht gesprochen. Und er sagt, die richtige Basis trägt den Überbau. Ist eigentlich auch logisch. Eine Sache braucht immer eine Basis, ein Fundament und alles andere ruht darauf. Alles andere ruht darauf. Wenn es keine Basis gibt, dann ist die Sache eine Luftnummer. So ein freischwebender Überbau, das geht nicht lang gut. Da macht man sich was vor. Es stürzt dann alles in sich zusammen. Die richtige Basis trägt alles. Ergo, je höher du hinaus willst, umso solider muss das Fundament sein. Stimmt ihr mir dazu? Je höher du hinaus willst, umso solider muss das Fundament sein. Also, wenn du richtig hoch hinaus willst, musst du auch richtig in die Tiefe gehen. Weil du musst es ja gründen, das muss ja etwas, muss ja tragen, diese Lasten. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wenn so Hochhäuser gebaut werden, da haben sie ja diese Riesenbohrer, wo erstmal jede Menge in die Tiefe gebohrt wird und dann solche, wie so Säulen in die Erde zementiert werden, um darauf das Fundament dann zu legen und dann nach oben zu bauen. Je höher, umso tiefer. Was ist unser geistliches Fundament? Was ist unser geistliches Fundament? Gottesdienst mit Lobpreis, Predigt und Abendmahl. Gemeinschaft in den Hauskreisen, Dienstgruppen, persönliche Vernetzung. Das Wort Gottes in Predigt, Hauskreis, persönliche Lektüre, das Gebet persönlich und gemeinsam. Unser Fundament. Ich möchte heute den Fokus richten, geht heute alles um Fokus, auf das Gebet. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Nochmal neu bauen. Wenn man einmal angefangen hat zu bauen, muss man weiterbauen. Einfach mal weiterbauen. Wir sind seit 10 Jahren Gemeinde. Ein paar von euch waren mit dabei. Und seit 10 Jahren treffen wir uns mittwochs abends zum Gebet. Der eine oder andere war schon mal da. Immer von 20 bis 22 Uhr. Und seit 10 Jahren wird dieses Treffen in aller Regel von mir geleitet. Es sei denn, ich kann nicht, dann machen es andere. Vor 10 Jahren, als wir gestartet sind, kamen etwa 30 Erwachsene zum Gottesdienst. Was schätzt ihr, wie viel sind wir heute Morgen? Das ist nicht ganz, aber fast. Es stehen 220 Stühle, die habe ich vorher extra gezählt. 210 Stühle im Raum, manche sind frei, also kann man abschätzen, sind wir vielleicht 180 Leute. Vor 10 Jahren kamen 30 Leute zum Gottesdienst und heute sind wir 180. Zu unserem Gemeindeumfeld gehören vielleicht 250 Leute. Vor 10 Jahren waren wir 8 bis 10 Leute mittwochsabends im Gebetstreffen. Was schätzt ihr, wie viel wir heute sind? Ich höre das schon, ich muss lauter rufen. 8 bis 10? 20? Also, wenn das eine mathematische Gleichung wäre, müssten wir ja sagen, eigentlich damals 30, da 8 zum Gebet, heute 180. Wer ist gut in Mathe? Wären irgendwie irgendwas zwischen 40 und 50 Leute. Aber wir sind immer noch 8 bis 12 Leute mittwochs beim Gebet. Die Türme wachsen. Darf ich mal kurz was probieren? Sieht gut aus. Also die stehen. Was meint ihr, wie hoch können die bauen damit? Je höher der Turm wird, was passiert? Wir werden das noch sehen. Was passiert, wenn der Turm höher wird, Gunni? Je höher der Turm wird, umso anfälliger wird er für Beeinflussung von außen. Wenn einer kräftig trampelt daneben, wenn wir das Fenster aufmachen und der Wind hier quer durchweht, der Turm fängt an zu schwanken und entweder man merkt, oh, das schwankt jetzt so sehr oder wird so schief, weil ich nicht immer gerade gebaut habe. Ich muss jetzt aufhören zu bauen, sonst fällt der Turm um. Dann hat der Turm seine maximale Höhe erreicht. Oder ich denke, nö, das geht schon, ich baue weiter. Und irgendwann ist der Turm dann so instabil, dass es eine Beeinflussung von außen gibt und der ganze Turm zusammenstürzt. Mit der Gemeinde ist das ganz ähnlich. Gebet ist eine ganz wesentliche Basis für alles, was im Reich Gottes passiert. Und eine Gemeinde, die wächst, wenn die immer so klein bleibt, nur 3 Stockwerke, ist überhaupt kein Problem. Aber eine Gemeinde, die wächst und die sich ausstreckt zu sagen, nicht nur äußerlich wächst, sondern die sich ausstreckt zu sagen, wir wollen auf Jesus hinwachsen, wir wollen ihm ähnlicher werden, das mehr widerspiegeln. Solch eine Gemeinde, die wird auch immer geistlichen Angriffen ausgesetzt sein. Auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist einfach so, das gehört einfach dazu. Da weht ein Wind. Ja, wenn ich schon weiß, dass ich ein Haus baue, da ist es ziemlich windig. Da ist es klug zu sagen, lasst uns ein gutes Fundament machen. Und je höher wir hinaus wollen, umso breiter muss das Fundament sein. Sonst ist es schwierig. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich bin fest überzeugt, alles Wesentliche, Geistliche, passiert in der unsichtbaren Welt. Und es wächst von innen nach außen. Es passiert zuerst im Unsichtbaren. Wenn man durch die Kirchengeschichte geht, wo es Erweckung gab, wo viele Leute zum Glauben gekommen sind, da wirst du immer einen Kern finden von Leuten, die sich getroffen haben und über eine lange Zeit ausdauernd im Gebet eingestanden haben. Es passiert in dem Unsichtbaren und irgendwann kommt es dann ins Sichtbare. Und viele von euch haben das im persönlichen Leben immer schon wieder auch erlebt. Amen? Wir teilen das miteinander. Da habe ich gefragt, warum ist es so schwierig? Es geht nicht darum, es geht um keinen Vorwurf, das möchte ich direkt sagen. Es geht nicht darum. Sondern die Frage, wie kommt es zu dieser Lücke zwischen Theorie und Praxis? Dass wir eigentlich wissen, es passiert im Unsichtbaren, uns aber praktisch immer wieder so verhalten, als würde es aufs Sichtbare ankommen. Es hat etwas damit zu tun, dass Gebet für uns oft nur in der Theorie die gleiche Wichtigkeit hat wie andere Dinge in der Gemeinde. Wir haben das gesehen heute, so viele arbeiten mit. Das ist super. Und wenn wir ein Mitarbeitertreffen haben, dann kommen die allermeisten mit hoher Zuverlässigkeit und Treue, entschuldigen sich vorher, versuchen Termine umzulegen, uns passend zu machen. Wie viele Lobpreisteams üben hier? Die Leute, die im Verborgenen putzen, das Kigo-Team, alle. Jeder setzt sich bei seiner Sache ein, ist verbindlich, verantwortlich. Die Mentoren, die Technik, alle. Das zeigt mir, diese Sachen haben für uns miteinander eine Priorität. Aber das Gebet hat nicht die gleiche Priorität. Das kann privat auch ganz leicht so sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sehr viel zu tun hat, na, woran spart man dann? Herr, ich muss jetzt los! Amen. Du wirst doch deine Hand über mich halten. Ja, und die richtig Guten, die lesen schnell noch die Losung. Wir sind immer in Versuchung, an diesen Dingen zu sparen. Und das ist Wahnsinn. Weil du kannst dir vorstellen, dass es eigentlich wie ein Unternehmen, das die Investitionen stoppt. Also wenn unser Staat anfängt, morgen nichts mehr in die Straßen zu investieren, dann können wir immer noch Auto fahren, denn die Straßen sind ja da. Wann werden wir merken, dass der Staat nichts mehr in die Straßen investiert? Nicht morgen. In einem Jahr und in 5 Jahren und in 10 Jahren werden wir sagen, wie haben wir das tun können? Die reinste Schlaglochpiste. Man merkt es nicht direkt, wenn man die Investitionen runterfährt. Aber man zahlt einen bitteren, teuren Preis hinterher. Es ist eine Frage der Prioritäten. Martin Luther hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, also muss ich viel. Amen. Und wir sagen, heute habe ich viel zu tun, Herr, ich habe keine Zeit. Herr, ich habe die Woche schon 2 Termine mit der Gemeinde, ich kann nicht zum Gebetstreffen gehen. Das ist einfach die Wahrheit. Die nackte Wahrheit. Es ist eine Frage an unsere Prioritäten. Ich möchte euch meine Vision beschreiben. Meine Vision, meine innere Vision ist, dass das ganz anders ist. Dass es so ist, wenn wir sonntags mit 150, 170 Leuten zusammen sind, dass mittwochs der zweite Pfeiler ist, der unsere Gemeinde trägt. Und dass da die Hälfte der Leute, die sonntags da waren, auch mittwochs zusammenkommen. Dass ein richtiges Lobpreisteam spielt, nicht nur ich mit meiner Klampfe. Dass wir in die Anbetung gehen und dass wir miteinander einstehen für unsere Gemeinde und ein tiefes Fundament graben und legen in der geistlichen, unsichtbaren Welt. Einstehen, hören auf Gottes Wort, beten, in der Fürbitte einstehen, den Herrn anbeten und dass wir an diesen Mittwochen eine wesentliche Investition ins Reich Gottes tätigen. Es ist wunderbar, wie unsere Spenden gewachsen sind. Es ist wunderbar, dass wir den Raum vergrößert haben und schon wieder so gut besetzt ist. Ich liebe das alles, aber wir brauchen es, dass auch unser Fundament sich verbreitert. Lasst uns doch den Mittwoch zu einer zweiten Gemeindezeit machen. Mit Lob und Dank bitten. Und ich möchte es noch einmal anders wenden. Gebet ist Opfer. Im Neuen Testament heißt es, Gott möchte, dass wir ihm Lob opfern. Beim Geld sagen wir das manchmal, Opfer ist das, was mich etwas kostet. Und was ist kostbarer als unsere Zeit? Was ist kostbarer? Lasst uns Gott Gebet und zum Gebet zu gehen, ja, das ist manchmal mühsam. Das ist unbequem. Das kostet Zeit, ich muss mich aufmachen, es ist schon Abend, ich habe schon gearbeitet, es war schon ein harter Tag. Dann macht es auch noch der Pastor, ich mag nicht die Art, wie er es macht. Ja, ich weiß, dass es manchen nicht so gefällt, wie ich es mache. Und dass sie das mit mir aushalten müssen, dass ich nicht ganz so meditativ dabei bin und man sich nicht das einzelne Anliegen eine halbe Stunde versenken kann. Ich weiß, dass manche sich das anders wünschen. Aber lasst uns doch da etwas opfern. Und natürlich weiß ich, dass es nicht für alle immer möglich ist. Dass es gute Gründe gibt, warum man nicht kann. Bei jedem Einzelnen. Ich bin da völlig realistisch. Ich kenne ja mich selbst. Ich kenne unsere Familie. Ich kenne andere. Ich weiß ja, was alles sonst ist. Und trotzdem hat es etwas mit unseren Prioritäten zu tun. Ich möchte nicht, dass du dich zwingst zu sagen, ich muss jetzt da mittwochs auch noch hingehen. Dann ist es schiefgegangen. Es ist genauso, wie wenn das Körbchen rumkommt und sagt, hey, fühle dich frei, gib kein Geld, wenn das Herz nicht danach ist. Den fröhlichen Geber hat Gott gern. Und den fröhlichen Beter hat er gern. Nicht den, der sagt, ah, auch das noch. Und den, der sagt, ja, Herr, ich komme und ich opfere dir gerne meinen Dank, mein Lob und mit dem Lob bringe ich dir auch meine Bitte und Fürbitte. Und natürlich ist das angefochten. Von den Betern, die in den ersten Jahren regelmäßig mittwochs kamen, kommt fast keiner mehr. Und das ist nicht, weil diese Leute das Gebet nicht mehr wichtig finden würden, sondern weil dieser Tag unter einem ganz besonderen Angriff und Terror steht, was da alles sein muss und sein soll und was da reinspielt und warum es nicht geht und was alles so groß geworden ist. Und manchmal, wenn der Herr dich nicht kriegt mit schlechten Sachen, kriegt er dich mit guten Sachen. Ist bei mir auch so. So viel Gutes, was auf einmal ist, und das muss ja auch noch irgendwann sein, und dann habe ich dafür keine Zeit mehr. Oder geht das nur ausgerechnet an diesem Abend? Liebe Geschwister, es gibt leider keine Abkürzung zum Reich Gottes. Wir hätten das so gern. So ein Schnellschuss. So eine kurze Verbindung. Alles Wesentliche wächst von innen nach außen. Und es braucht diese Zeit, sich einzuweichen im Gebet. Und ich weiß, manche sagen mir dann, ja, aber wir treffen uns doch wann anders zum Beten. Zu zweit, zu dritt, zu fünf bei uns zu Hause. Abends ist so dunkel und so kalt, ich will nicht mehr aus dem Haus. Ich kann das alles verstehen. Das ist auch alles gut. Und trotzdem, dieses Gemeinsame zu beten und sich auszurichten, es entwickelt einen anderen Schub. Es entwickelt eine andere Kraft. Ihr seht das jetzt sehr interessant hier, wenn ihr alle so gut sehen könnt wie ich hier vorne. Beide Türme haben im Laufe der Zeit ihr Fundament verstärkt. Haben da zusätzlich gebaut, damit es nicht zu sehr wackelt. Weil wenn der Turm nur schlank immer gerade hoch, 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 hoch geht.
So wie meine.
Genau. Ja, aber du hast ja auch da unten dazu gebaut, nochmal, um das abzufedern. Oh, oh, oh. Und so wird es sein. Wir werden gerüttelt und geschüttelt werden. Das wird nicht ausbleiben. Das passiert immer wieder. Bei dir selbst und in unserer Gemeinde.
Das ist noch nicht fertig.
Das ist noch nicht fertig. Ja, unser Leben ist auch nicht fertig. Also, zusammengefasst. 2017. Richte dich aus auf den Herrn. Mach Schritte zu ihm und mit ihm jeden einzelnen Tag und lasst uns Schritte miteinander als Gemeinde gehen. Und lasst uns investieren in unser geistliches Fundament. Denn wer hoch hinaus will, muss tief runtergehen. Wer will, dass die Herrlichkeit Gottes sich in uns spiegelt, der muss diese Zeit nehmen, dass es von innen nach außen wachsen kann. Ich weiß, die Botschaft heute ist nicht so einfach und angenehm. Aber wir wollen hoch hinaus. Vor 10 Jahren waren wir 30 Leute. Und mein inneres Zielbild waren vor 10 Jahren 3000. Und es sind auch heute 3000. Wir sind jetzt bei 180. Und der Weg und die Zeit ist der Weg des Herrn. Aber wenn wir so ein mageres Fundament haben, das nur für 30 reicht, ist ja toll, dass wir schon mit 180 drauf stehen können. Aber mit 3000 könnte es etwas zu schmal werden. Also lasst uns hinein investieren und Großes erwarten und Großes sehen. Und so eine Gemeinde, die ist nie nur gebaut vom Pastor und von den Ältesten. Glaubt doch nicht solchen Gerüchten. Sondern es ist von denen gebaut, die mitarbeiten und die wesentlich mitarbeiten in der unsichtbaren Welt, auch in der sichtbaren Welt, aber auch in der unsichtbaren Welt. Ganz zum Schluss, Charles Finney, ganz großer amerikanischer Erweckungsprediger, hatte, solange er unterwegs war, einen Bruder, der ihn auf jeder Reise begleitet hat. Und dieser Bruder hat nichts anderes getan, als für Charles und seine Predigten zu beten. Der war niemals auf der Bühne zu sehen. Der hat nie gesprochen. Als dieser Bruder gestorben ist, hat Charles Finney seine Erweckungsreisen eingestellt. An wem hing die Erweckung? Ja, an Gott. Und dann an dem, was von innen nach außen in der unsichtbaren Welt gewachsen ist. Und genauso ist es immer. Amen.